Ich freue mich, dass ich nach fast 2 Jahren wieder einmal bei euch sein darf. Ich habe mit und bei euch viele schöne Dinge erlebt, sei es als Gemeindeglied oder sogar als Prediger, und so führt mich der Weg ganz gerne von Zeit zu Zeit wieder mal zurück. Ich bin eigentlich immer noch derselbe geblieben. Wenn ich predige, dann möchte ich ein wenig Fragen wecken, ein wenig herausfordern. Ich möchte nicht 0815 Lösungen euch weitergeben. Und so habe ich auch diesen komischen Titel für die heutige Predigt gewählt: Die streiten gerade. Ich möchte mit euch zu Beginn einen Text lesen. Und ich habe eine ganz komische Bitte. Lest bitte heute diesen Text nicht mit. Weil es ist ein Text, der in verschiedenen Übersetzungen ganz verschieden wiedergegeben wird. Und wenn ihr mitlest, dann könnte es sein, dass ihr am Anfang schon denkt, er liest was Falsches. Aber ich komme dann im Verlauf meiner Ausführungen da und dort noch zurück, auf diesen Text zurück. Philipper Kapitel 4, die Verse 2 und 3. Evodia und Syntyche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du, Syzygus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben die beiden mit mir, Seite an Seite mit Clemens und anderen Mitarbeitern, für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Gott hat ihre Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Evodia und Syntyche. Wir wissen nicht, wer diese waren. In der ganzen Bibel steht nur an dieser Stelle etwas von diesen beiden Frauen. Und es ist alles, was in der Bibel über diese beiden Frauen steht. Und schon da ist es eigentlich merkwürdig, dass man über etwas, was nicht in der Bibel steht, eine Predigt halten kann. Was wir wissen aufgrund von Vers 3 ist, dass diese beiden Frauen Mitarbeiterinnen von Paulus waren. Sie haben für die Verbreitung des Evangeliums gekämpft, an der Seite eines Clemens, von dem wir auch nicht mehr wissen, als was hier steht. Und scheinbar waren es gute Mitarbeiterinnen. Aber diese beiden Frauen, und ich möchte fast hinzufügen, so mit einem Schmunzeln, typisch Frau, die streiten jetzt gerade. Die haben Streit miteinander. Nein, es könnten auch Männer sein, wir Männer streiten auch gern. Aber es sind jetzt halt Frauen, die hier streiten. Ich kann es nicht ändern, steht so. Bevor ich näher auf diese Frauen doch noch ein wenig eingehen möchte. Eine Frage zuvor. Man sagt manchmal, Paulus ist so frauenfeindlich. Und dann bringt man so schöne Ausdrücke von Paulus, wie zum Beispiel, die Frau soll in der Gemeinde nicht dienen, die Frau soll dem Mann absolut untertan sein und so weiter und so weiter. Und man schlussfolgert dann, Paulus ist frauenfeindlich. Ich stelle bloß eine Gegenfrage. Wieso nimmt Paulus ausgerechnet jetzt zwei Frauen, um mit ihm und Clemens fürs Evangelium zu kämpfen? Wäre er so frauenfeindlich, hätte er wahrscheinlich hier Männer genommen. Dann etwas anderes. Wenn ich Paulus lese, dann kommt mir Paulus eigentlich als der große Theologe entgegen. Als derjenigen, der gewisse Dinge entwickelt und dann mit 2, 3 Sätzen eigentlich klarstellt, wie er das meint. Was mir bei Paulus fehlt, ist der Seelsorger. Paulus ist kein Seelsorger, so wenn man das so allgemein liest. Paulus ist Theologe durch und durch. Aber komisch, hier ist Paulus ganz anders. Er weiß, dass es hier in der Gemeinde in Philippi zwei Frauen gibt, die sich nicht vertragen. Und es ist ein Riesenwunsch von ihm. Und er setzt alles dran, scheint uns, dass sich diese beiden Frauen wieder vertragen. Ein nur Theologe würde das nicht machen. Und somit erscheint uns Paulus hier eben auch als Seelsorger. Übrigens auch dieser Text wird ganz verschieden wiedergegeben. Die einen Übersetzungen sagen, die Frauen sollen wieder einträchtig sein. Die Frauen sollen einmütig sein, eines Sinnes sein in dem Herrn. Oder ganz einfach wieder dasselbe denken. Und Paulus liegt scheinbar sehr, sehr viel daran, dass diese Frauen wieder gleich denken. Ich bleibe mal bei diesem Ausdruck. Wenn ihr den Philipperbrief mal in aller Stille durchlest, dann merkt ihr plötzlich, dass im Philipperbrief ein ganz anderer Paulus euch entgegenkommt. Da ist Paulus plötzlich der Seelsorger. Paulus sagt im Philipperbrief mindestens dreimal, ich würde euch so gerne wieder besuchen, ich würde euch so gerne wieder sehen. Ein harter Theologe, der sagt das nicht. Aber ein Seelsorger, der sagt das schon. Es ist mein größter Wunsch, euch wieder zu sehen, aber ich kann nicht, weil ich sitze gerade im Gefängnis. Und ich schreibe gerade diesen Brief an euch aus dem Gefängnis heraus. Aber eigentlich möchte ich mitten unter euch sein, mit euch Gottesdienst feiern, mit euch zusammenleben. Und da weiß ich nicht, ob es in deinem Leben auch so einen größten Wunsch gibt, wie den Paulus hier im Philipperbrief äußert. Gibt es das, einen ganz großen oder den größten Wunsch? Vielleicht für den einen oder anderen schon. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich so einen, ja, ich möchte sagen, es war wirklich fast der größte Wunsch, den ich hatte. Man hat uns damals verboten, Gottesdienst zu besuchen. 2 Monate lang. Wir durften nicht in den Gottesdienst, natürlich, es hatte einen Hintergrund, aber wir durften einfach nicht in den Gottesdienst. Meine Frau und ich, wir gingen dann am Sabbatmorgen viel spazieren. Wir haben das auch irgendwie genossen, es war eine schöne Zeit. Aber jedes Mal, wenn wir so vom Spaziergang nach Hause gekommen sind, haben wir uns zueinander gesagt, irgendetwas fehlt. Da fehlt einfach etwas. Und ich habe dann in diesen 2 Monaten habe ich all die Pressekonferenzen mitverfolgt, immer mit dem Gedanken, vielleicht heute, vielleicht kommt heute die Erlösung, vielleicht kann ich heute dann wieder in den Gottesdienst. Und es wurde Ende Mai und dann kam diese Botschaft. Ja, man darf Gottesdienst unter gewissen Umständen wieder besuchen. Ich saß vor meinem Fernseher. Ich habe nur noch geheult vor lauter Freude. Ich darf wieder zum Gottesdienst. Und am nächsten Sabbat wollte ich zum Gottesdienst. Aber stopp, stopp. Unsere Vereinigung hat da noch eine Woche dran gehängt. Wir durften dann noch nicht. Aber dann durften wir wieder. Und dann haben wir bei uns in der Gemeinde so ein bisschen so eine Umfrage gemacht. Was habt ihr so erlebt in diesen 2 Monaten? Und ich habe dann voller Freude erzählt, jetzt darf ich wieder hier sein. Und wie, ja, es ist einfach etwas ganz Tolles, etwas Einmaliges. Und ich war dann nicht schlecht erstaunt, dass da einige gesagt haben, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir heute hier sollen. Es war so schön zu Hause. Das hat mich irgendwie enttäuscht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dieses Zuhausebleiben ist bis heute ein bisschen in unseren Gliedern geblieben. Ich weiß es nicht. Aber für mich war das damals so der größte, der innigste Wunsch. Ich will wieder in die Gemeinde zurück. Ich will wieder meine Geschwister sehen. Ich will wieder reden können mit ihnen. In der Sabbatschule diskutieren, vielleicht ein bisschen fighten. Ja, das war spannend. Und das kann ich jetzt wieder. Die Geschichte hier, die geht weiter. Und da kommt ein Name, ich habe ihn so vorgelesen, Syzygus. Dieser Name steht eigentlich im Urtext nicht. Dieser Name, der hat auch eine Bedeutung und deshalb ist er wahrscheinlich hier eingeflossen. Dieser Name meint ein echter Gefährte oder noch genauer ein Jochgenosse. Dieser Syzygus, das meint der Name, du bist mein Jochgenosse. Keiner von uns versteht das. Und deshalb möchte ich euch einen anderen Hinweis geben. Im Matthäusevangelium, Kapitel 11, da kommt dieser Jochgenosse wieder. Und da sagt uns Jesus, mein Joch ist leicht. Warum ist es leicht? Weil ihr nicht allein vor diesen Karren oder vor diesen Pflug gespannt werdet, sondern mit einem Zweiten. Und der Zweite, der hilft euch, die Last zu nehmen, die Schwere. Und in diesem ganz speziellen Fall, Matthäus 11, 28 bis 30, ist der Zweite, der da eingespannt ist, kein geringerer als Jesus Christus. Er zieht mit uns diesen Karren, diesen Pflug oder was auch immer. Und genau das meint eigentlich dieser Begriff Syzygus im Endeffekt. Jeder von uns, ausnahmslos jeder, ob alt, ob jung, ob stark, ob schwach, jeder ist aufgerufen, ein echter Gefährte für den anderen zu sein. Also mit anderen Worten sagt Paulus hier, mein lieber Syzygus, mein lieber Weggefährte, geh doch zu diesen beiden Frauen und schau zu, dass sich diese wieder vertragen. Wir alle, ausnahmslos, sind Mitkämpfer an Gottes Statt und tragen die Last, die andere eben haben. Und somit sind wir Mitarbeiter an Gottes Statt, an Gottes Seite und wir tragen Sorge zu unserer Gemeinde. Oder Paulus sagt mit anderen Worten, du Syzygus, und wir wissen, es ist der treue Gefährte, es ist jeder von uns. Du bist im Moment vielleicht der Stärkere. Trage nun die Last dieser beiden Frauen. Geh hin, unterhalte dich mit diesen beiden Frauen. Frag sie, was das Problem ist und versuche mit ihnen ihr Problem zu lösen. Was mir auch noch auffällt an diesem Text ist die Nähe, die Paulus irgendwie zu seinen Mitarbeitern sehr oft gehabt hat. Das zeigt sich einfach jetzt in diesem Fall an diesem sichtbaren Bemühen von Paulus, dass es eben diesen beiden Frauen wieder gut geht. Paulus, plötzlich der Seelsorger. Ja, ich denke schon. Wenn ihr eine Geschichte hört, dann hat eine Geschichte immer irgendwo einen Höhepunkt. Und wenn ich diese kurze Geschichte dieser beiden Frauen lese, dann hat diese Geschichte auch einen Höhepunkt. Und dieser Höhepunkt, der kommt ganz am Ende. Ich könnte auch sagen, es ist so wie der Hammer, der jetzt einschlägt. Aber es ist nicht ein gewalttätiger Hammer, sondern es ist ein schöner, ein guter Hammer. Wisst ihr, was am Ende dieser Geschichte steht? Gott hat hat ihre Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Das steht am Ende dieser Geschichte. Gott hat ihre Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Aber diese beiden Frauen, die streiten ja gerade. Diese beiden Frauen, die gehen hart miteinander um. Wir wissen nicht, worüber sie streiten. Wir haben keine Ahnung. Paulus schweigt darüber. Bibelausleger gehen davon aus, dass sie vielleicht über das streiten, was Paulus im dritten Kapitel uns erzählt. Und er erzählt da wieder einmal den Unterschied zwischen Rechtfertigung und Glaube, zwischen Werke und Glaube. Gerecht werden durch Werke, gerecht werden durch Glaube. Vielleicht streiten sie darüber. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sie streiten. Und wir wissen, dass sie ins Buch des Lebens eingetragen wurden. Aber das passt jetzt gar nicht. Oder schon? Passt das? Die streiten. Die haben echt harte Diskussionen. Sie verstehen sich nicht. Sie gehen verschiedene Wege. Vielleicht reden sie gar nicht mehr miteinander. Wir wissen es nicht so genau. Und wenn sie zusammenkommen, dann reden sie nur laut miteinander. Und Gott schreibt sie ins Buch des Lebens. Nun, ich möchte euch nicht vorenthalten. Es gibt Bibelübersetzungen, die übersetzen den dritten Text so, dass man meinen könnte, nein, es werden nur die Männer ins Buch des Lebens eingetragen und die Frauen, die gehen leer aus. Aber interessant ist, dass alle Bibelübersetzungen von Mitarbeitern von Paulus sprechen. Und die einen schließen dann die Frauen aus und die anderen nicht. Ich schließe die Frauen nicht aus. Ich halte mich mit denen, die die Frauen nicht ausschließen. Und jetzt stehen diese beiden Frauen, die gerade streiten, im Lebensbuch des Lammes. Ich weiß nicht, ob das für dich passt. Für Paulus, und das ist mir wichtig, passt es. Und wisst ihr, weshalb sie in diesem Buch stehen? In der Hoffnung für alle Übersetzungen ist da ein Zusatz. Und da heißt es, sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Wenn ihr die Luther-Übersetzung lest, dann fehlt dieser Zusatz. In anderen Übersetzungen sind andere Zusätze gemacht, denn ihr gehört zum Herrn, zum Beispiel in der neuen Genfer Übersetzung oder in der Basisbibel. Die gute Nachricht sagt, ihr seid doch Schwestern im Glauben. Oder die neue Lebenbibel sagt, ihr gehört doch dem Herrn. Ich weiß nicht, wie es mit ihr es so haltet mit Zusätzen in der Bibel. Manchmal sind Zusätze, die etwas ganz anderes sagen möchten. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang ist dieser Zusatz oder diese Ergänzung, diese Erklärung, möchte ich fast sagen, etwas, das der Bibel überhaupt nicht widerspricht. Ich zitiere euch nur einen einzigen Text, Johannes 3,16. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Und es gibt viele solche Texte. In den Evangelien bei Paulus, wer glaubt, hat das ewige Leben. Und hier sagt Paulus eben ein bisschen etwas anderes. Wer glaubt, steht im Lebensbuch des Lammes. Also eigentlich, die beiden Frauen haben das ewige Leben. Sie gehören dazu. Ich weiß nicht, wir alle haben ein Ziel. Wir möchten gerne einmal bei Christus sein, für immer und ewig. Aber der Weg dorthin ist für jeden von uns ein anderer. Die einen gehen da geradlinig drauf zu, ohne Schnörkel, ohne irgendetwas, und sie möchten nur dieses Ziel erreichen. Die anderen, die gehen vielleicht Umwege. Ich habe heute Morgen von mir zu Hause in die Kramerstraße die Autobahn gewählt. Normal tue ich das nicht. Normal fahre ich ganz gemütlich übers Triemli und dann durch die Stadt ganz gemütlich. Könnte ich auch. Ich könnte aber auch nach Urdorf fahren und dann Schlieren und von Altstetten in die Krami kommen. Ich könnte sogar über den Seedamm und auf der anderen Seite vom Seedamm in die Krami kommen. Es gibt tausende Wege in diese Krami. Aber mein Ziel ist die Krami und ich will da ankommen, egal wie. Und wenn ich mich verfahre, dann muss ich halt schauen, wie ich in diese Krami komme. Das war heute mein Ziel. Und unser aller Ziel ist es, das ewige Leben irgendeinmal zu ererben. Und da gibt es Umwege, da gibt es manchmal Probleme, da gibt es manchmal Unstimmigkeiten. Aber ich habe immer dieses Ziel vor Augen, ewiges Leben, da will ich hin. Und das hatten diese beiden Frauen auch. Sie glaubten doch an ihren Herrn Jesus Christus. Sie wollten dahin. Aber jetzt hatten sie gerade ein bisschen Unstimmigkeiten, ein bisschen Streit. Aber sie wollen immer noch dahin. Wenn ich Paulus anschaue, was hat er getan? Er wollte eigentlich nur, dass diese beiden Frauen sich wieder vertragen. Er hat diese beiden Frauen mit keiner Silbe verurteilt. Also wenn das meine Mitarbeiterinnen gewesen wären, dann hätte ich da und da dort schon noch etwas einzuwenden gehabt. Ich hätte dann schon noch gute Ratschläge gehabt. Paulus nicht. Er sagt, nur den anderen schaut zu, dass sich die wieder vertragen. Und sie stehen am Ende im Lebensbuch des Lammes, so wie die Übersetzung hier sagt, von Gott eingetragen. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Ich werde dann ins Lebensbuch von Gott eingetragen, wenn ich Ja sage zu ihm. Und wenn ihr den Epheserbrief lest, Kapitel 1, Kapitel 4, dann wird dort geschrieben, dass das versiegelt wird durch den Heiligen Geist. Und das bleibt dann so. Das heißt, am Anfang deines Lebens mit Gott bekommst du eine Hilfe mit, die dich durch dein ganzes Leben trägt, bis Jesus wiederkommt. Nämlich dieses Siegel Gottes. Aber jetzt kann ich das Ganze mal umdrehen. Jetzt sind wir alle in diesem Lebensbuch des Lammes. Wir sind da alle eingetragen, weil wir mit tiefer Überzeugung Ja gesagt haben zu Jesus Christus, weil wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht noch Mensch bin und da und dort noch meine Fehler begehe, so wie das bei diesen beiden Frauen geschehen ist. Im Lebensbuch eingetragen heißt nicht, du machst keine Fehler mehr. Im Lebensbuch eingetragen heißt nur, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, mit Gott, mit Jesus Christus. Und der Heilige Geist führt dich nun in deinem Leben so, damit du eben nicht an diesem Ziel vorbeirast. Du kannst Umwege machen, kein Problem. Du kannst direkt gehen, kein Problem. Aber halte dieses Ziel einfach vor Augen und der Geist, der wird dich dahin führen. Und wisst ihr, was das ganz Verrückte ist? Ich entscheide, ob ich an dieses Ziel will oder nicht. Niemand zwängt mir das auf. Wenn ich nicht will, drängt mich keiner. Du kannst auch woanders hingehen. Aber wenn du Ja sagst, dann freut sich der ganze Himmel und es wird alles unternommen, dass du dein Ziel erreichst. Aber wenn du nicht mehr willst, kannst du gehen. Hindert dich keiner. Aber solange du willst, ist der Geist Gottes mit dir und er trägt dich und führt dich. Und so möchte ich am Ende dieser Predigt sagen, diese beiden Frauen waren dabei. Du bist dabei. Ich bin dabei. Was für eine gute Botschaft. Amen.